Herzlich willkommen zu Krisenhacks, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhacks. In der heutigen Folge möchte ich anschließen an ein Thema, was ich selbst vor 4 Wochen erörtert habe, nämlich das Bewerten und Messen vom Krisenmanagement. Und ich habe mich ja in der Folge dann doch relativ theoretisch mit der Frage beschäftigt, wie man Krisenmanagement messen kann. Heute möchte ich das ein bisschen drehen und im Grunde über die Frage sprechen, darf Krisenmanagement eigentlich Spaß machen? Und ich habe mir einen Gast eingeladen, der sich in den letzten Wochen mit einem kleinen Projekt beschäftigt hat, was wir bei uns im Unternehmen gestartet haben. Und wir werden über das Projekt und die Ergebnisse sprechen und besprechen, was man eigentlich als sozusagen außerhalb der Krisenmanagement-Community zum Thema Krisenmanagement lernen kann, wie schnell man das lernen kann und vor allem, wie man Krisenmanagement vielleicht doch etwas spielerisch angehen kann. Also viel Spaß beim Interview. Mein heutiger Gast ist Sarah Wiedemann. Sie studiert in Leipzig Wirtschaftswissenschaften und hat in den letzten 3 Monaten für mein Team und mich ein kleines Projekt umgesetzt, weil sie in ihrer Freizeit Spiele entwickelt und wir die Idee hatten, dass es doch eine ganz gute Sache wäre, Krisenmanagement und Spiele zusammenzubringen. Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo.
Sarah, was hast du denn da in den letzten Wochen entwickelt? Was hast du gemacht?
Also ich habe ein Kartenspiel entwickelt. Ist auch ein Brettspiel, aber vor allem Kartenspiel. Und es soll Unternehmen schulen, wie sie auf Krisen reagieren sollen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das aus und was hast du da konkret gemacht?
Also es gibt ein Brett. Auf dem Brett sieht man die P-Methode. Und es gibt sehr viele verschiedene Karten, ungefähr 380. Und es gibt verschiedene Farben. Und jede Farbe steht für einen Krisentyp. Das heißt, man kann ganz verschiedene Krisentypen üben. Und man wählt einen aus und zieht daraufhin Karten. Und am Anfang fallen einzelne Probleme auf. Und man weiß aber nicht so richtig, warum. Sowas wie, das Internet ist ausgefallen oder das eine Programm geht nicht mehr. Und im Laufe des Spiels werden immer neue Karten gezogen und die Probleme verschärfen sich. Und das Krisenteam muss eben darauf reagieren.
Jetzt hast du ja angefangen, als du gar keine Ahnung von Krisenmanagement hast. Wie bist du denn an das Problem rangegangen und was hast du gelernt bei dem Prozess?
Also am Anfang hatte ich wirklich nicht so viel Ahnung davon. Ich habe mich einfach erstmal viel reingelesen und mir verschiedene Szenarien durchgelesen und dabei echt viel darüber gelernt. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich im Alltag viel sensibler drauf geworden bin. Ich habe letztens eine SMS bekommen, weil ich hatte ein Paket erwartet. Und es wurde mir die richtige Zeit angezeigt, das richtige Unternehmen. Und ich habe trotzdem nicht auf den Link draufgeklickt. Einfach weil ich jetzt so sensibilisiert dafür war. Und sonst, also bevor ich hier gearbeitet habe und das Spiel entwickelt habe, hätte ich da niemals drüber nachgedacht und hätte einfach direkt draufgeklickt.
Okay. Und wenn wir jetzt über Krisenmanagement sprechen, dann was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die du bei dieser Spielentwicklung hattest?
Also für mich war die wichtigste Erkenntnis, dass es wirklich sehr wichtig ist, was für eine Methode man hat. Und wie viel ist die Arbeitsweise verbessert, wenn man einfach sich an eine bestimmte Methode hält?
Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du da generell vorgehst, wenn du jetzt so eine Spieleidee hast und die entwickelst, weil sonst hast du das ja, glaube ich, eher in der Freizeit gemacht, oder?
Ja, genau. Also meistens ist es so, dass man erstmal eine Idee im Kopf hat und dass die Idee vielleicht auch gar nicht so zu 100% Sinn ergibt, aber man hat irgendwie eine Idee im Kopf und dann versucht man irgendwas erstmal aus der Idee rauszuentwickeln. Und am Anfang funktioniert das als Spiel aber nicht, aber man nimmt es einfach hin und baut das Spiel trotzdem erstmal so, auch wenn man weiß, das wird nicht so ganz funktionieren. Und dann versucht man es einfach zu spielen und dann passt man die Dinge an, die eben noch nicht funktionieren und dann entsteht ein Spiel draus.
War das jetzt eher ein schneller oder ein langsamer Prozess, so diese kundenspezifische Entwicklung?
Ich würde sagen, eher ein schneller Prozess. Also, aber es ist sehr unterschiedlich. Also manche Spiele habe ich über Jahre entwickelt und manche Spiele auch über ein paar Monate. Aber ja, ich glaube, man kann auch sehr, sehr viel mehr Zeit rein investieren, um ein Spiel zu entwickeln, weil manchmal dauert es auch einfach eine Weile, um die Ideen auszubauen. Zum Beispiel, ich hatte es auch mal, dass ich eine Idee hatte Und ich habe das Spiel erst so 7 oder 8 Jahre später fertig entwickelt.
Okay. Und wenn du jetzt sozusagen vergleichst zwischen, du machst ein Spiel für die Freizeit und das, was wir jetzt hier gemacht haben, könnte man ja vielleicht sagen, so ein Serious Game, wo liegen da die Unterschiede oder ist es eigentlich das Gleiche?
Also ich finde, es ist schon in gewisser Weise irgendwie ähnlich, weil man halt, zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kartenspiel entwickelt, natürlich immer irgendwelche Komponenten hat mit, ja, dann zieht man eine Karte und dann wird vielleicht noch was eingewürfelt und dann eingeworfen und dann würfelt man. Aber es steckt halt sehr, sehr viel mehr Inhalt logischerweise dahinter. Und ich habe das Gefühl, dass ich sehr viel mehr gelernt habe, logischerweise in diesem Prozess, als wenn ich sonst ein Spiel entwickelt habe.
Jetzt haben wir das ja irgendwie einmal schon gemeinsam gespielt, noch nie vollständig. Was sind denn so die größten Herausforderungen, auf die man achten muss, wenn man sagt, ich will irgendwie ein Spiel?
Jetzt so allgemein oder eher, wenn es
allgemein und dann speziell, ja.
Ja, also ich finde, also das Erste, was mir eingefallen ist direkt, dass es, wenn es dann Richtung Druck geht, muss man manchmal sehr doll aufpassen, weil man manchmal so wie verschiedene Dokumente erstellt und Dokumente für Vorderseiten und für Rückseiten und man sehr doll aufpassen muss, dass die richtigen Karten an der jeweiligen richtigen Stelle sind, weil sonst drückt man aus Versehen eine Vorderseite auf eine falsche Rückseite. Und ich finde das, ja, also vor allem, wenn man so 400 Spielkarten hat, muss man da einfach sehr doll aufpassen.
Ja, aber es sind ja jetzt eher dann ganz praktische Probleme, ja, sozusagen. Bei der Spielentwicklung an sich, gibt es da irgendwie eine Logik, die du folgst, oder ist es reine Intuition?
Es ist Intuition.
Okay.
Also nicht wirklich eine Logik.
Weißt du, ob es da Logiken gibt sonst bei anderen? Oder weil du bist ja auch in so einem Kreis.
Um Spiele zu entwickeln. Ich weiß es nicht ganz genau, aber die anderen Spieleerfinder haben nie irgendwas von deren Logik oder deren Vorgehensweise direkt erzählt.
Okay. Und könntest du dir jetzt vorstellen, dass man dieses so Serious Gaming, also irgendwie auf ein Spiel für einen ganz konkreten Anwendungsfall, dass du das ausbaust oder ist eher jetzt so für dich die Zukunft dann doch wieder was Spaß macht?
Du meinst, so ein Spiel weiter auszubauen?
Ja, genau.
Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man dadurch sowas Kreatives mit etwas, mit was auch sehr viel Inhalt hat, kombinieren kann.
Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen über die Spielidee sprechen. Und weil wir haben ja das ja nur so ganz grob angekratzt. Also vielleicht kannst du mal erklären, wie das Spiel so genau abläuft, als wenn du das jetzt immer mal erklären müsstest, ja vielleicht spielen soll.
Ja, okay. Also es gibt einen Spielleiter und es gibt das Krisenteam. Und das Spiel geht so los, dass das Krisenteam sich eine Farbe raussucht. Zum Beispiel sagt das, wir wollen mit Lila spielen. Lila wäre jetzt Ransomware. Und dann gibt es Basiskarten. Zum Beispiel 10 verschiedene Basiskarten. Und es gibt eine Basiskarte, wo immer draufsteht. Und das Spiel startet immer damit, dass man diese Immer-Karte zieht. Und der Spielleiter deckt sie auf und liest sie vor. Und da steht jetzt eben erstes Problem. Wie zum Beispiel, das Internet ist ausgefallen. Und daraufhin, direkt danach, zieht der Spielleiter 2 weitere Basiskarten derselben Farbe, also auch von Lila. Alle anderen Farben brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Und jetzt haben wir eben die ersten Probleme. Und jetzt muss das Krisenteam damit arbeiten. Und es gibt ja das Spielbrett. Und auf dem Spielbrett ist die P-Methode abgedruckt. Und jetzt durchläuft das Krisenteam auch mit einer Spielfigur dieses P und arbeitet eben nach der P-Methode. Und dann an einem gewissen Punkt, das steht auch auf dem Spielbrett, werden neue Karten eingeworfen. Und das macht dann wieder der Spielleiter. Und man entscheidet sich dann für einen Buchstaben. Es gibt nämlich die Lila-Karten von, ich glaube, A bis G. Und jetzt sagt sich das Krisenteam, wir wollen mit C spielen. Und das heißt, jetzt kommen alle anderen Lila-Karten mit den anderen Buchstaben wieder weg. Und jetzt kommt ein ganz spezifischer Strang, in dem klar wird, oh, deswegen gibt es diese Ursachen. Also jetzt wird klar, was eigentlich passiert ist. Und dann durchläuft das Krisenteam wieder das P. Und es gibt zum Beispiel noch schwarze Störkarten, die kann der Spielleiter zu jeder Zeit einwerfen. Und das sind dann noch so zusätzliche Probleme, die so auftreten und zusätzlicher Druck, der auf das Krisenteam ausgeübt wird.
Jetzt nennen wir das ja eigentlich Friktion, so Lageänderung. Wie viel Dynamik ist denn jetzt in diesen Friktionen drin? Also wie viele verschiedene Basiskarten gibt's oder endet man dann doch irgendwie immer am gleichen?
Also ich glaube, man kann das Spiel natürlich nicht unendlich oft spielen, aber nahezu, weil es gibt so viele verschiedene Kombinationen, weil zum Beispiel allein wenn man jetzt 10 verschiedene Basiskarten hat und dann nochmal zum Beispiel 7 verschiedene Stränge Und von den Basiskarten zieht man immer nur 3 oder 6, je nach Spielvariante. Das heißt, da hat man schon mal nie alle gezogen. Und dann entscheidet man sich ja nur für einen genauen Buchstaben. Und mit den anderen spielt man ja auch alle nicht. Und dann gibt es ja zusätzlich noch die ganzen anderen Farben. Und dann gibt es auch noch die Störkarten, die immer verschieden sind. Und was es auch noch gibt, sind Fokuskarten. Es gibt Fokuskarten zum Beispiel für IT-Systeme. Und manchmal steht auf den Karten drauf irgendwas mit, dass ein IT-System betroffen ist. Und die Unternehmen beschreiben vorher ihre Fokuskarten. Und wenn auf einer Karte dann draufsteht, Fokuskarte IT-Systeme, bedeutet das also, dass sie jetzt eine Fokuskarte zum Thema IT-System ziehen sollen. Und dann wissen sie, welches IT-System genau betroffen ist. Und das ist auch jedes Mal ja anders, weil man ja immer eine andere Fokuskarte ziehen kann. Und dadurch ist sehr viel Variation drin.
Das heißt, selbst wenn ich immer die gleichen Buchstabenkarten hätte, dann könnte ich immer noch eine andere Lage haben, weil auf der Fokuskarte dann eben das einmal ein Personalsystem und das andere, weiß ich nicht, das ERP steht.
Ja, ganz genau. Und zusätzlich kommen ja noch vielleicht andere Störkarten dazu, die der Spielleiter einfach einwirft. Und dadurch ist es auch nochmal anders.
Jetzt haben wir also über die Spiellogik gesprochen. Ich meine, so ein bisschen künstlich, weil ich natürlich auch so das Spiel kenne, aber was ist denn, also du hast ja vorhin über Methodik gesprochen. Wie haben wir das denn eingebaut, dass dann da die Methodik irgendwie auch gelebt wird und dass man auch für eine gute Methodik belohnt wird?
Also zum einen gibt es ja die Spielfigur, die vom Facilitator immer weitergerückt wird. Das heißt, man achtet dabei automatisch schon drauf, dass man die einzelnen Schritte einhält. Und gleichzeitig befindet sich auf dem Spielbrett auch eine Uhr, dass man immer sieht, wie viel Zeit man möglichst bräuchte für jede Tafel, also für jeden Schritt im P. Und später kommt immer eine Auswertung von dem Spielleiter. Und der bewertet, ob es zielgerichtet, nicht zielgerichtet, proaktiv oder reaktiv war.
Ja, darüber hat man dann eben eine Statistik. Was ist so deine Schätzung? Wie lange kann man so ein mit dem Kartenspiel, wenn man jetzt eine Übung macht, wie lange braucht man mindestens und wie lange kann man maximal irgendwie spielen?
Also, man braucht auf jeden Fall ein paar Stunden. Und ich meine, an sich kann man so lange spielen, wie man möchte, weil wenn man schon fertig ist und weiterspielen möchte, dann kann man ja auch einfach noch einen Strang ziehen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Obergrenze.
Okay. Und Mindestzeit, hast du irgendwie eine Idee?
Ja, also es wird schon sein, dass man mindestens 2 Stunden einplanen sollte und 2 Stunden könnte man eben, man kann es ja auch immer ein bisschen abkürzen, indem man sich nicht so viele Karten zieht.
Ja, jetzt ist es ja irgendwie so gebaut, dass man das grundsätzlich auch kundenspezifisch umbauen kann. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
Ja, also an sich, die Karten sind ja fertig designt und man kann eben ganz einfach noch irgendwelche kundenspezifischen Daten reinbauen und zum Beispiel allein zum Beispiel den Namen von Unternehmen oder irgendwelche speziellen Kunden oder Lieferanten oder Dienstleister, die sie haben oder auf ganz spezielle Anwendungen von denen eingehen und das einfach in die Karten einbauen.
Ja, das heißt, man hat dann sein eigenes Kartenspiel, um Krisen zu...
Ja, ganz genau.
Relativ wenig Aufwand.
Ja.
Ja. Wenn du nochmal so den Prozess von, ich kenne das Thema Krisenmanagement gar nicht hin zu heute, wenn es ein bisschen Revue passieren lässt und was würdest du denn jetzt einem Kommilitonen oder einem, weiß ich nicht, wenn du in einem Bewerbungsgespräch dazu gefragt würdest, sagen, was so die 3 wichtigsten Punkte sind, die du rein fachlich irgendwie mitgenommen hast?
Über Krisenmanagement?
Ja.
Also als erstes würde ich sagen, allein was es für verschiedene Krisentypen gibt, da wusste ich vorher nicht so viel drüber. Also ich wusste, glaube ich, vorher nicht mal genau, was Phishing ist. Also ich wusste es so ungefähr, aber nicht ganz genau. Und jetzt weiß ich darüber einfach viel mehr, was es für verschiedene Arten von Angriffen gibt.
Ich könnte da nochmal reingehen. Was haben wir denn dafür? Also du hast jetzt irgendwie Ransomware genannt. Das ist so IT-lastig, aber was sind denn noch für Elemente?
Wir haben Ransomware, Insider Threat. Dann haben wir spezielle sowas wie Feuer, Wasserschaden, Bombenfund, Supply Chain, Reputationskrise. Und noch so ein paar andere. Wir haben auch Regenbogenkarten und das bedeutet, man weiß nicht, welcher Krisentyp es ist und man wird überrascht.
Okay. Okay, also das eine ist, dass Krisen vielfältig sind. Was wäre noch so eine Erkenntnis?
Ja, genau. Das zweite auf jeden Fall, was über die Methode. Also ich habe mich halt vorher gar nicht damit auseinandergesetzt und wusste gar nicht, dass es da spezielle Methoden gibt, die man anwenden sollte in einem Krisenfall. Dann würde ich das als 2. Punkt nehmen.
Das würde ich vielleicht nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass, also das ist jetzt zwar auf dem P, weil das unsere Methode ist, aber grundsätzlich kann man auch jede andere Methode damit üben, dann kann man halt das Brett nicht verwenden.
Ja, ganz genau.
Ja, okay.
Und als drittes, also was ich auf jeden Fall auch gelernt habe, einfach sehr viele unternehmensspezifische Worte, die ich vorher nicht kannte. Sowas wie, also als erstes mir gerade eingefallen, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das vorher wusste, 2-Faktor-Authentifizierung oder so ganz viele Worte, die in so eine Richtung gehen, wusste ich vorher nicht und habe da jetzt einfach sehr viel mehr Ahnung für.
Dann vielleicht ist da so ein bisschen weniger fachlich, so hat das jetzt irgendwie dein Interesse geweckt, dich mehr mit den Themen zu beschäftigen? Glaubst du, dass dir das im Studium irgendwie jetzt eine bestimmte Richtung gibt oder sagst du, nee, war mal interessant kennenzulernen, aber weiß noch nicht.
Doch, also ich fand es auf jeden Fall interessant. Also wir haben später Wahlmodule im Studium und ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas in die Richtung gibt, aber ich bin mir sicher, dass wenn ich irgendwas in die Richtung sehen würde, dass ich bestimmt so einen Kurs belegen würde.
Cool. Ja, vielen Dank, Sarah.
Gerne.
Soweit mein Interview mit Sarah Wiedemann. Nun, jetzt ist es sicherlich, wirkt es vielleicht ein bisschen als Verkaufsshow, das sollte es gar nicht sein. Deshalb will ich jetzt sozusagen nicht so viel zu den Spielprinzipien wiederholen, sondern für mich nochmal ableiten, warum es mir wichtig war, das Projekt anzustoßen und was ich auch glaube, was man auf der Fach jetzt als Fachexperte mitnehmen kann. Zum einen nehme ich wahr, dass das Thema Krisenmanagement-Übungen eben, naja, man sagt so schön, under-researched ist. Also es ist etwas, wo es relativ wenig Fachliteratur zu gibt. Es gibt hier und da mal Begrifflichkeiten und Systematiken, die erklärt werden. Aber im Großen und Ganzen gibt es einen sehr, sehr großen Teil, der Krisenmanagement beschreitet. Dann sagt man, Übungen sind notwendig. Aber wie man Übungen jetzt macht, das erscheint mir ein Bereich zu sein, der durchaus noch deskriptiv und auch inhaltlich und methodisch ausbaufähig ist. Es gibt da das ein oder andere Handbuch zur Stabsarbeit, wo man was finden kann, aber bislang bleibt das eben so ein bisschen auf der Ebene zu sagen, naja, man muss die Übung planen, dann muss man Ziele festlegen und dann muss man anhand der Ziele planen. Das macht sicherlich Sinn. Worum es jetzt hier in diesem Projekt ging, war eben auch Aufwand zu reduzieren, um solche Übungen zu machen und trotzdem ein gutes Übungsergebnis zu bekommen. Und wie sich dann auch im Verlauf gezeigt hat, hat sich diese Idee auch gut ausgezahlt, das eben mit Karten zu machen, weil es zum einen einen gewissen Überraschungseffekt und eine Dynamik gibt und das durchaus auch Freude bereitet, sich eben sozusagen in so einer Spiellogik wiederzufinden. Und wir sind jetzt nicht die Ersten, die ein Spiel entwickelt haben. Also der Herbert Sauruck ist ja mit seinem Neustart unterwegs und auch Sven Kömer-Ahrens hat ein Serious Game entwickelt. Da geht es jetzt aber eher um dann andere Themen. Also insofern will ich gar nicht sagen, wir sind die Einzigen, die ein Spiel haben, aber ich finde eben diese Idee des Spiels gut und glaube, dass das eben gerade auch für Organisationen, die selbst starten wollen in das Thema, eine ganz gute Idee ist, weil sie sich eben nicht so sehr mit einem Planungsprozess beschäftigen muss und wie das immer so ist, wenn man keine richtige Idee hat, wo man hin will, dann biegt man an der einen oder anderen Stelle vielleicht ab. Jetzt ist es sicherlich nicht so, dass wir da die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, aber ich glaube, dass wir schon relativ elaborierten Übungsplanungsprozess haben, den wir jetzt hier mit eingebracht haben und die Erfahrung aus doch relativ vielen Übungen eben auch genutzt haben, um da unterschiedliche spannende Szenarien zu gestalten. Und damit wird eben eine Ressourcenreduktion erreicht. Es ist nicht so, dass wir das Spiel an sich verkaufen, sondern dass wir eben das als Teil eines Beratungsprojekts sehen, das vielleicht auch zu customizen oder eben nicht. Ja, insofern, man kann jetzt das bei Amazon nicht kaufen, das ist auch bewusst so gemacht, sondern es geht eben schon darum, dann auch qualifiziertes Feedback zu bekommen, denn Krisenmanagement-Übungen sind eine Art Impfung fürs Immunsystem. Also wenn man das Krisenmanagement als Immunsystem beschreibt, dann ist das sind Krisenmanagement-Übungen die Impfung. Und das sollte dann eben ein Facharzt machen und nicht jemand, der das sozusagen das erste Mal tut. Oder wenn, dann soll das unter Aufsicht machen. Insofern ist die Idee jetzt erstmal, das Ganze anzubieten und zu begleiten und dann eben auch ein qualifiziertes, messbares Feedback zu geben und auch Entwicklungen zu zeigen. Und das Schöne ist eben, da man ja immer der gleichen Logik folgt, ist auch die Vergleichbarkeit des Settings relativ gut gegeben. Was ich auch noch schön fand, ist, dass Sarah dann auch gesagt hat, dass sie das Thema spannend fand. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, einfach junge Menschen mal ranzuführen an ein Thema, was vielleicht von außen gar nicht so spaßerfüllt wirkt. Und das war sozusagen sicherlich auch ein zweiter Aspekt. Und ja, das geht jetzt in den Druck in den nächsten Wochen und vielleicht mache ich da nochmal irgendwann eine Folge dazu, wenn ich das mit jemandem gespielt habe, das auszuwerten und zu besprechen, wie das denn so war. Ja, soweit Krisenhacks für heute. Heute eine etwas kürzere Folge, die ist nicht so stundenlang kann man auch mal zwischendrin hören. Beim nächsten Mal wird es vielleicht wieder länger. Mal schauen. Bis dahin freue ich mich über Feedback, Anregungen und Emotionen an redaktion@krisenhex.de oder als Privatnachricht oder Kommentar auf meiner LinkedIn-Seite. Dort heiße ich, wie ich heiße, Rico Kerstan. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.